Ich bin Hannoveraner und leite dort die Akademie für reformatorische Theologie. Informationsmaterial dazu finden Sie draußen und ich bin außerdem Pastor der Bekennenden evangelischen Gemeinde dort in Hannover. Es war ein munteres Gespräch mit dem Hotelier in meiner Heimatstadt. Bei ihm bringen wir unsere Dozenten immer unter. Er war neugierig geworden, was wir ihm da immer für nette Leute brachten. Akademie für reformatorische Theologie, sagte er. Immer interessante Gesprächspartner, wenn die kommen. Er hatte sich erkundigt über unsere Homepage www.reformatio.de und er hatte festgestellt, wir sind evangelisch und sind doch unabhängig von der Landeskirche. Das konnte er irgendwie nicht verstehen. Er hat gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie denn ausgetreten aus der Organisation? Und er fügte gleich hinzu, wissen Sie, wir in unserer Familie, wir sind urprotestantisch. Und er meinte damit, wir würden niemals aus der Volkskirche austreten, obwohl wir sie nur selten von innen sehen. Und meine Antwort war, wir sind auch urprotestantisch. Aber wissen Sie, gerade der Protestantismus hatte schon immer ein im besten Sinne anarchisches Moment. Dass man notfalls auch aufbegehrt, dass man rebelliert gegen falsche Strukturen und falsche Organisationen und falsche Traditionen. Der Katholizismus, wissen Sie, sagte ich, der will möglichst alle in einer großen Organisation zusammenhüten. Aber der reformatorische Glaube betont das Gewissen des Einzelnen. Jeder ist vor Gott verantwortlich. Und wenn die Reformation vom Gewissen redet, dann meint sie damit nicht einen beliebigen Subjektivismus. Nach dem Motto, solange ich mich aufs Gewissen berufe, kann ich behaupten, was ich will. Sondern sie meint ein Gewissen, das geprägt ist von Gottes Wahrheit, so wie sie uns offenbart ist in Gottes Wort. Das haben wir eben in ganz eindrücklicher Weise von Bruder Flaum gehört. Das evangelische Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Und darum ist evangelischer, reformatorischer Glaube eine leidenschaftliche Bewegung. Weil er weiß, bei den zentralen Wahrheitsfragen, bei den zentralen Lehrfragen, da geht es um Leben und Tod. Da geht es um unendlich viel. Da geht es nicht nur um theologisches Spiegelfechten. Und das Ziel dieses Tages ist darum, auch Gewissen zu wecken und eine neue Leidenschaft für Gottes Wahrheit zu entfachen. Wenn wir also heute über die vier großen Pfeiler der Reformation sprechen, dann geht es überhaupt nicht um konfessionelle Traditionspflege, so dass unser Herz warm wird beim Gedenken an die guten alten Zeiten, sondern es geht um die lebensnotwendigen Wahrheiten der Bibel, wie sie in der Reformation durch Gottes Gnade wieder neu entdeckt worden sind. Und darum sprach Johannes Flaum eben über allein die Schrift und darum darf ich jetzt reden über allein die Gnade. Liebe Leute, die geistliche Zukunft unserer Gemeinden und Familien wird davon abhängen, ob wir auf diesem reformatorischen Fundament stehen. Ob das wirklich unser Leben ist. Ob das uns prägt. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Denn der große Trend, auch innerhalb des Evangelikalismus, geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Bestes Beispiel dafür, oder sollten wir sagen schlechtestes Beispiel, ist der Auftritt des Allianzvorsitzenden Jürgen Werth in einer Fernsehdiskussion des Hessischen Rundfunks gewesen, jetzt im vergangenen Monat. Es ging um das Thema Fundamentalismus und Jürgen Werth gab eine Definition dessen, was Fundamentalismus ist. Er sagt, das sind die, welche die Bibel Wort für Wort wörtlich nehmen, die sagen, jedes Wort ist von Gott inspiriert. Das ist also die Lehre der Verbalinspiration. Und was Werth hier beschreibt und abwertet, liebe Geschwister, das ist die klassische christliche Position. Das ist übrigens auch das Schriftverständnis Jesu, das Werth hier als fundamentalistisch bezeichnet. Das kann man ganz eindeutig nachweisen, dass das das Schriftverständnis Jesu ist. Und dann fügt Werth noch eine Unterstellung hinzu. Diese Leute also, die würden glauben, Die Bibel sei sozusagen vom Himmel gefallen. Und das ist ja nun natürlich theologischer Unfug. Kein seriöser Vertreter der Verbalinspiration würde so etwas behaupten. Wir wissen, dass Gott gerade durch menschliche Werkzeuge sein irrtumsloses Wort uns geschenkt hat. Das ist ja gerade das Wunder. Nein, was Wert beschreibt, ist gerade die muslimische Auffassung vom Koran. Er sei vom Himmel gefallen. Und an diese Auffassung rückt Jürgen Wert uns heran. Und ich habe mich gefragt, warum machst du das? Warum redet der Direktor des Evangeliumsrundfunks so? Ist das jetzt nur theologische Unwissenheit? So nach dem Motto, das kommt davon, wenn ein Journalist sich zu theologischen Einzelfragen äußert. Bei anderen Journalisten ist das natürlich anders. Oder steckt Absicht dahinter? Natürlich beruhigt Wert die Fernsehzuschauer gleich, in der Allianz sei die Zahl derer, die das glaubten, mit der wörtlichen Inspiration nicht allzu groß. Und er beeilt sich auch hinzuzufügen, auch er selbst glaube nicht, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen habe. Nach dieser Definition des Allianzvorsitzenden wären viele von uns Fundamentalisten, und er bescheinigt diesen Fundamentalisten gleich, sie seien gesprächsunfähig, weil sie so fest auf ihrer Wahrheit beharrten. Nun, liebe Geschwister, mit etwas Humor könnte man sagen, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Aber mit Humor allein ist es nicht getan. Was hier in Teilen der Allianz theologisch geschieht, das ist, wenn man es zugespitzt formuliert, ein Verrat an der Reformation. Das ist ein Verrat an der Reformation. Und wenn wir uns da nicht mit hineinziehen lassen wollen, ist es dringend nötig, die reformatorischen Fundamente zu kennen, sie zu lieben und sie zu leben. Und darum also jetzt allein die Gnade. Im ersten Moment klingt das gar nicht so aufregend, allein die Gnade, diesen Satz würden viele nachsprechen und für sich reklamieren, auch Anhänger des römisch-katholischen Glaubens, das würde sogar der Papst sagen, wir leben doch alle von der Gnade, was soll daran bitte so speziell evangelisch und reformatorisch sein? Aber ich würde dann zurückfragen, warum hat es protestantische Märtyrer gegeben, die wegen ihres Zeugnisses von der freien Gnade getötet wurden? Und zwar durch die katholische Gegenreformation. Warum ist das passiert, wenn wir doch angeblich alle von der Gnade leben? Was ist das speziell Reformatorische an dieser Gnade? Also das Neue, oder wir könnten auch sagen das Alte, das Ewige, das wiederentdeckt wurde in der Reformation. Diese Frage, liebe Geschwister, wollen wir jetzt in den nächsten Minuten klären. Und ich möchte versuchen, das in 2 Kernsätzen zu bündeln, damit Sie es auch mit nach Hause nehmen können. Wenn Sie wollen, können Sie sich die ja aufschreiben. Also, was ist das Besondere an der Gnade? Erstens, die Gnade hat eine besondere Kraft. Die Gnade hat eine besondere Kraft. Paulus beschreibt das an vielen Stellen, zum Beispiel in Epheser 2, ab Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Aus Gnade. Kinder Gottes. Zu wem sagt Paulus das? Er sagt es zu Leuten, denen er in Vers 1 und Vers 5 konstatiert, ihr wart tot. Und denen er in Vers 3 bescheinigt, ihr wart Kinder des Zorns. Ihr standet unter dem Zorn Gottes. Und zu solchen Leuten, bei denen Paulus sich mit einschließt, sagt er nun, ihr seid aber gerettet durch Gnade. Das heißt, wer die Kraft, die besondere Kraft der Gnade verstehen will, der muss genau hinsehen, wen sie selig macht, wen sie rettet, nämlich Tote. Das ist eine Besonderheit der Gnade. Das erweist ihre besondere Kraft. Sie erweckt Tote zum ewigen Leben. Und darum, wenn Jesus uns mit seiner Gnade begegnet, dann hat das zunächst einmal eine entlarvende Wirkung. Die besondere Kraft der Gnade ist auch eine entlarvende Kraft. Sie deckt auf, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Eben tot. Und tot ist tot. Ein Toter kann sich nicht mehr selbst bewegen. Ein Toter kann nicht zu seiner Rettung beitragen. Ein Toter ist hundertprozentig darauf angewiesen, dass ein anderer kommt und ihn auferweckt. Und schauen Sie, das war ein so wichtiger Grund, warum die Reformation einen solchen Sturm ausgelöst hat. Sie brachte wieder in Erinnerung, wie der normale Mensch vor Gott dasteht. Wie er von Gott beurteilt wird. Wie es in Gottes Augen um den Menschen steht. Wir sind tot. Die römisch-katholische Kirche sieht das bis heute und sah das auch damals viel harmloser. Sie können das etwa im aktuellen Katechismus der katholischen Kirche nachlesen. Da heißt es in Abschnitt 405, obwohl die Erbsünde einem jeden zu eigen ist, hat sie bei keinem Nachkommen Adams den Charakter einer persönlichen Schuld, wird dort behauptet. Also Erbsünde hat nichts mit persönlicher Schuld zu tun. Der Mensch ermangelt der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber, so wird dort gesagt, die menschliche Natur ist nicht durch und durch verdorben. Nicht durch und durch verdorben, wohl aber in ihren natürlichen Kräften geschwächt. Und weiter hinten in Abschnitt 1730 bis 1733 wird dann gesagt, durch den freien Willen kann jeder sich über sich selbst bestimmen. Und der Mensch habe die Möglichkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen, sich also entweder an Vollkommenheit zu wachsen oder zu versagen und zu sündigen. Der Mensch hat diese Möglichkeit, lehrt Rom und lehrte Rom auch damals. Und bei diesem Bemühen um Vervollkommnung, da hilft dem Menschen, so lehrt die römische Kirche, die Gnade. Es kommt also zu einer Kooperatio, zu einer Zusammenarbeit, zu einer Kooperation. Die Gnade unterstützt den Menschen und beide arbeiten schiedlich, friedlich zusammen dem Ziel der Vervollkommnung und der Rettung entgegen. Und dagegen richtete sich der machtvolle Einspruch der Reformation. Sola gratia! Allein die Gnade. Ihr gaukelt dem Menschen eine Möglichkeit vor, die er gar nicht hat. Ihr streut den Leuten Sand in die Augen. Das ist so, als wenn du einem Krebskranken sagen würdest, wenn du nur genug Müsli isst, dann wirst du bald wieder gesund sein. Das macht im Grunde genommen die römische Kirche. Ihr vertuscht und ihr verharmlost Gottes Diagnose. Und damit wiegt ihr den Menschen in eine falsche Sicherheit. So als könne er mithelfen bei seiner eigenen Errettung. Und noch etwas macht ihr. Ihr zieht die Gnade Gottes runter. Ihr macht sie klein. Denn gerade darin erweist sich ja die besondere Kraft von Gottes Gnade, dass sie Tote zum Leben auferweckt. Sie errettet. Und liebe Leute, das ist bis heute ein ganz entscheidender Punkt, etwa in der Evangelisation oder in der Auseinandersetzung mit den Lehrsystemen der römisch-katholischen Kirche. Nehmen wir wirklich ernst, was die Bibel über den Menschen sagt? Nehmen wir diese entlarvende Kraft der Gnade ernst? Gott sagt an der entscheidenden Stelle, nämlich bei dem Verhältnis des Menschen zu Gott, da ist er tot. Töter geht's nicht. Der Tod ist der Lohn der Sünde, sagt Paulus. Und dieser Tod, so sagt die Bibel, dieses Verloren und Verfallensein, das ist nicht nur Schicksal, das uns von der Erbsünde her anhängt, sondern es ist auch selbst verschuldet. Es ist beides. Wir sind Opfer und Täter zugleich. Der Jesus hat vom bösen Herzen gesprochen, Matthäus 15. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast, singt der Liederdichter. Der hat seine Theologie noch richtig gelernt. Und weil das so ist, steht der Mensch unter dem Zorn des heiligen, lebendigen Gottes. Wie Paulus das hier in Epheser 2 ganz deutlich geschrieben hat. Kinder des Zorns, wie er es auch sagt in Römer 1,18 und wie es an vielen anderen Stellen steht, wir sind dem Verdammungsurteil Gottes zu Recht ausgeliefert. Das ist also das Ergebnis. Der normale Mensch befindet sich mit rasender Geschwindigkeit auf der Reise in die Hölle. Übrigens hat am Donnerstag in einer Fernsehdiskussion der in letzter Zeit von Idea immer wieder so gerühmte Bischof Huber in trauter Einigkeit mit einem katholischen Kollegen ganz klar gesagt, natürlich gibt es keine Hölle, sinngemäß. Die Hölle gibt's nicht. Das ist eine alte Lehre. Und genauso hat er übrigens gesagt, dass der Kreationismus eine schlimme Verzerrung des biblischen Schöpfungsglaubens sei. Nur so viel zu diesem angeblichen Bischof des Jahres von vor einiger Zeit. Nein, die Bibel sagt, der normale Mensch befindet sich mit rasender Geschwindigkeit auf dem Weg in die Hölle. Er ist schon tot. Und wenn sich nichts daran ändert, wird er auf ewig tot bleiben. Und tot heißt in der Bibel nicht ewiger Schlaf, sondern ewige Qual und Verdammnis. Das ist die verzweifelnde Lage, verzweifelte Lage. Und, meine sehr verehrten, an dieser Stelle, da kommt die rettende Kraft der Gnade ins Spiel. An dieser verzweifelten Stelle, sie erweckt den Toten zum Leben. Sie macht aus dem Gottesfeind ein Gotteskind. Sie verwandelt den Höllenkandidaten in einen Himmelsbürger. Das macht die Gnade. Und das heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden. Allein aus Gnaden. Ihr konntet nichts dazu beitragen. Ihr habt nicht das geringste Verdienst daran. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Und ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Das ist Gnade. Ich bekomme nicht, was ich verdient habe, nämlich die ewige Verdammnis. Und ich bekomme, was ich nicht verdient habe, nämlich ewiges Leben und Gottes Kindschaft. Wer selber glaubt, im Recht zu sein, der plädiert nicht auf Gnade. Wer glaubt, im Recht zu sein vor Gott, der plädiert nicht auf Gnade. Aber wer das begreift, was Paulus hier schreibt, der kann nur staunen, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, was ist das für ein wunderbarer Klang, die einen Ganoven wie mich gerettet hat. I once was lost, but now I'm found. Ich war verloren, ich wurde gefunden, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Und heute Nachmittag werden Sie sehen in dem Vortrag von Bruder Vedder, woher die Gnade diese Kraft hat. Ein einziger Name steht dahinter, es ist der Name Jesu. Weil er sein einmaliges Opfer für meine Schuld gebracht hat, darum ist Gott gnädig, weil Jesus meine Schuld getragen hat, kann der heilige, allmächtige Gott Gott bleiben und mir zugleich gnädig sein. Es ist wie mit jedem Schwerverbrecher, der seine Schuld bereute und ein Gnadenersuch an den König richtete. Das Gnadenersuchen wurde dem Justizminister vorgelegt und er konnte sich keine Gnade vorstellen und schickte seinem Chef einen Vermerk auf einem Silberteller, der lautete, Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis zu belassen. Punkt. Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis zu belassen. Der König erhielt diese Nachricht, er las sie. Er erfuhr aber auch von der Reue des Verbrechers. Er ließ sich einen Stift geben und strich das Komma durch und versetzte es lediglich um ein Wort nach vorn. Und dann lautete der Satz, Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und das macht unser Herr. Aber er macht es nicht einfach mit dem Versetzen eines Kommas, sondern er wirft sein Leben in die Waagschale. Er trägt deine und meine Strafe und jetzt ist Gnade möglich Christus hat das objektive Werk der Gnade geschaffen. Und jetzt tut heute die Gnade ihr subjektives Werk, dass sie uns dieses Heil, das Christus ein für alle Mal geschaffen hat, zueignet. Sein Heil wird mein Heil. Der Heiland wird mein Heiland. Und nochmal, normal ist das nicht. Absolut nicht. Der Normalfall ist der Tod. Die Mehrheit geht auf dem breiten Weg. Auch mit bestem Willen kann sich das Heil keiner erarbeiten. Es ist alles nur die besondere Kraft der Gnade. Wem haben Sie für Ihre Bekehrung gedankt? Sie haben Gott gedankt, weil Sie wussten, er hat mir den Glauben geschenkt. Er hat die besondere Kraft seiner Gnade in meinem Leben entfaltet. Darum danken Sie bis heute Ihrem Herrn für Ihre Bekehrung. Gnade macht Bekehrung nicht überflüssig, sondern überhaupt erst möglich. Sie werden das heute Nachmittag in dem Vortrag von Wolfgang Bühne hören, der einfach mit dem Epheserbrief weitermacht und Sie dann zu Vers 8 führen wird. Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Gnade und Glaube stehen nicht im Gegensatz zueinander. Und das wird Wolfgang Bühne heute Nachmittag alles noch viel schöner und viel deutlicher zeigen. Aber halten wir jetzt diese erste Besonderheit der Gnade fest. Die Gnade hat eine besondere Kraft. Sie entlarvt und sie errettet. Darin liegt die besondere Kraft der Gnade. Das tut Gott. Und damit stoßen wir nun noch auf ein zweites Geheimnis. Auf eine zweite Besonderheit dieser Gnade. Wer seinen Zustand vor Gott eingesehen hat und von dieser Gnade erreicht wurde. Wer aufatmen kann wie ein Krebskranker, dessen Tumor noch rechtzeitig entdeckt wurde und der jetzt gesund sein darf. Der stellt sich dann doch wohl irgendwann die Frage, warum darf ich gerade glauben? Haben Sie sich das noch nie gefragt? Warum gerade ich? So viele Menschen rechts und links neben mir laufen blind ins Verderben und wollen von Gott nichts wissen. Ich bin nicht besser als sie. Sünder ist Sünder. Und auf diese Frage gibt Gott uns auch eine Antwort. Und er macht deutlich, die Gnade hat nicht nur eine besondere Kraft, sondern, und das ist das zweite, also dieser zweite Bündelungssatz, den ich Ihnen mit nach Hause geben will, die Gnade hat auch eine besondere Reichweite. Das ist also unser zweiter Punkt. Die Gnade hat eine besondere Reichweite. Und diese Reichweite der Gnade erklärt Paulus ein Kapitel davor, also in Epheser 1, zum Beispiel in Epheser 1. Das ist ganz gut in dieses Mikrofon eingebaut. Damit keiner einschläft, gibt es ab und zu mal so einen Knall. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber lassen Sie sich nicht irritieren dadurch. Also zweitens die besondere Reichweite der Gnade. Und Paulus beschreibt das in Epheser 1, in den Versen 4 bis 6. Da sagt er, denn in ihm, also in Christus, hat er, nämlich Gott, der Vater, uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Hier redet Paulus also über die Reichweite der Gnade. Und er sagt, Gott erwählt Menschen vor Grundlegung der Welt. Und damit, liebe Geschwister, kommen wir zum Schluss zu einer Lehre, die oft missverstanden, oft missbraucht wurde, und die in der Tat auch ganz schön verwirren kann, nämlich auf die Lehre der Erwählung. Und darauf wollen wir jetzt zum Schluss dieses Vortrags noch einmal unsere Konzentration richten. Paulus schreibt darüber nicht nur hier, sondern auch etwa in Römer 8, in den Versen 28 bis 30. Und ich sage gleich vorweg, unser menschlicher Verstand reicht nicht aus, um diese Lehre vollständig zu begreifen. Und Bruder Pflaum hat uns ja auch daran erinnert, dass wir bei bestimmten Themen sehr vorsichtig und behutsam formulieren müssen. Das wollen wir auch tun, Johannes. Und trotzdem wollen wir noch einmal bei Paulus in die Schule gehen und uns für einige Momente von ihm an die Hand nehmen lassen, denn weil die Bibel etwas darüber sagt und deutlich macht, das gehört zum Thema Gnade dazu, dürfen wir es auch nicht umgehen und ausschließen. Paulus sagt, in Christus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und das ist schon interessant. Paulus beginnt mit dem Anfang, wie wir Christen wurden. Und dabei enthüllt er eine erstaunliche Tatsache. Er geht nicht nur zurück zum Tag unserer Bekehrung, er geht nicht nur zurück zum Tag unserer Geburt, er geht sogar noch weiter zurück als zu jenem Tag, an dem die Welt begann, sondern vor Grundlegung der Welt. Und es ist interessant, dass Paulus damit den Epheserbrief beginnt und dass er gleich am Anfang diese vermeintlich anstößige Lehre der Erwählung zum Heil präsentiert und seinen Zuhörern sagt, du, dass du dazugehören darfst, das ist Gottes Verdienst. Das ist die Reichweite der Gnade. Noch bevor du irgendeine Entscheidung treffen konntest, hat Gott sich für dich entschieden. Noch bevor du irgendeinen Atemzug auch nur tun konntest, hat der Herr dich für sich erwählt und vor Grundlegung der Welt beschlossen, dich zu seinem Kind zu machen. Wenn du nach dem tiefsten Grund dafür suchst, warum du Christ werden konntest, dann liegt er genau hier, sagt Paulus. Gott hat dich erwählt von Ewigkeit her. Und dann hat er alles Weitere getan, was nötig war, um dich aufzufinden in der Welt, um dir zu begegnen, um dich zum Glauben zu führen, um dir den Mut zur Bekehrung zu schenken und um dein Leben unter seine guten Fittiche zu nehmen. Die Gnade hat nicht nur diese besondere Kraft, sondern sie hat auch diese besondere Reichweite. Und liebe Geschwister, diese Wahrheit geht uns nicht so leicht ein. Sie hat mich immer wieder beschäftigt, deswegen, und ich danke Gott dafür, hatte ich dann die Möglichkeit, meine Doktorarbeit über die Frage des Zusammenhangs von Erwählung und Bekehrung zu schreiben und zu fragen, wie wirkt sich das auf unsere Evangelisation aus? Und ich habe ein Vorbild gefunden, dass dieses in erstaunlicher Weise umgesetzt hat, das war etwa Martin Lloyd-Jones, der an Bekehrung und Erwählung in gleicher Weise glaubte, wie übrigens auch Spurgeon, und der ein brennender Evangelist war, wie übrigens auch Spurgeon oder George Whitefield und andere. Wir neigen normalerweise dazu als Menschen, die Dinge nicht aus Gottes Perspektive zu betrachten, sondern wir gehen gern und stetig von uns selbst aus. Und dabei kann es ganz leicht passieren, dass wir einen entscheidenden Ausschnitt der Wirklichkeit schlicht übersehen. So wie jenes kleine Mädchen, von dem Rabbi Zacharias in seinem Buch Jesus, der einzige Gott, erzählt. Die Familie wohnt am Rande des Waldes. Eines Tages macht die Kleine sich selbstständig auf den Weg, um das Geheimnis des Waldes zu ergründen. Sie geht und geht und vergisst die Zeit und geht immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Und irgendwann merkt sie, ich komme nicht mehr zurück, ich habe mich verlaufen. Sie sucht und rast und kommt in Panik und sie kommt nicht raus. Und irgendwann ist sie so erschöpft, dass sie auf einem Stein nur noch sich hinsetzen kann und einschläft. Inzwischen haben die Eltern natürlich gemerkt, wo ist unser Mädchen? Und sie haben alle Verwandten alarmiert, Freunde zusammengetrommelt, die Polizei benachrichtigt und dann wird gesucht in diesem Wald. Und lange, lange findet man nichts. Erst im Morgengrauen entdeckt der Vater endlich seine Tochter, wie sie zusammengekauert auf diesem Felsen liegt und schläft. Er ruft ihren Namen, er rennt so schnell wie möglich auf sie zu, er schließt sie in die Arme, das Mädchen schreckt aus dem Schlaf auf, klammert sich an seinen Vater und sagt, ich hab dich gefunden, Vater, ich hab dich gefunden, Papa, ich hab dich gefunden. Das ist unsere Sichtweise, verstehen Sie? In Wirklichkeit war sie gefunden worden. Sie hat überhaupt nichts tun können, um den Vater zu finden. Es war allein das Verdienst des Vaters. Und später, als das Töchterchen dann älter wurde, da hat sie das bestimmt verstanden. Nicht ich habe den Vater gefunden, sondern der Vater hat mich gefunden. Genau dieses Licht soll den Lesern des Epheserbriefes aufgehen, sagt Paulus. Nicht ihr habt den Vater gefunden, sondern der Vater hat euch gefunden. Und Paulus redet darüber in der Form eines Lobliedes zum Preis seiner herrlichen Gnade. Lesen Sie mal heute Abend das erste Kapitel des Epheserbriefes. Das ist keine blutleere Abhandlung nur. Das ist ein Loblied. Und alle, die von dieser Gnade erfasst wurden, die haben Loblieder auf diese Gnade gesungen. Wolfgang Dühne hat mir noch ein hochinteressantes Buch dazu in die Hand gedrückt, das will ich auch ganz treu und brav hier ankündigen, von John Piper, Überwältigt von Gnade. Und hier schildert er die Geschichte großer Theologen, die überwältigt wurden von dieser Gnade, so wie Paulus überwältigt war von dieser Gnade. Und natürlich, viele Christen haben auf diese Wahrheit nicht nur mit Freude, sondern auch mit Grübeln und mit Skepsis reagiert in der Kirchengeschichte. Und andere haben versucht, diese Wahrheit, diese Lehre mit menschlichen Spekulationen noch weiter auszubauen. Sie haben etwa daraus eine strenge doppelte Prädestination gemacht. Sie haben gesagt, wenn es Gottes Wille und Verdienst ist, dass der eine gerettet wird, dann, so haben sie geschlussfolgert, ist es offensichtlich auch Gottes Verdienst und Wille, dass der andere verloren geht. Dann hat Gott eben wohl auch vor Grundlegung der Welt aktiv etliche zur Verdammnis bestimmt. Und daraus leitet man dann die Lehre einer strengen doppelten Prädestination ab. Aber genau diesen Schluss lässt die Bibel nach meiner festen Überzeugung nicht zu. Sondern sie sagt vielmehr, wenn du gerettet wirst, dann ist das in der Tat allein Gottes Verdienst, weil er dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Die Bibel sagt aber genauso, wenn du verloren gehst, dann kannst du dafür nicht Gott verantwortlich machen, sondern du gehst verloren aufgrund deiner eigenen Schuld, aufgrund deines eigenen Unglaubens. So sagt es die Heilige Schrift. Sie führt uns hier schlichtweg an die Grenze unserer Logik. Weil wir sagen, na gut, wenn die Geretteten ihre Rettung Gott verdanken, dann verdanken eben auch die Verdammten ihre Verdammnis Gott. Und diesen Schluss lässt die Bibel eben nicht zu. Eine Denkhilfe haben wir dadurch die moderne Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts kennengelernt, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können, auch wenn sie uns auf den ersten Blick als Widerspruch erscheinen. Den Eingeweihten sage ich hier nur Welle-Korpuskel-Dualismus beim Licht. Das ist so eine Erkenntnis, die deutlich macht, dass zwei Aussagen, das Licht als Wellenbewegung, das Licht als Teilchen, die sich auf den ersten Blick vermeintlich widersprechen, doch bei richtiger Betrachtung gleichzeitig wahr sein können. Und so ist es mit dieser Wahrheit der Erwählung, dass die Geretteten von der Heiligen Schrift erfahren, du bist gerettet, weil der Herr dich erwählt hat vor Grundlegung der Welt in seiner Gnade. Und denen, die im Unglauben verharren, gesagt wird, du gehst, wenn du verloren gehst, verloren aufgrund deiner Schuld, aufgrund deines schuldhaften Unglaubens. Die besondere Reichweite der Gnade beschreibt Paulus hier. Er bejubelt sie geradezu in Epheser 1. Auserwählt, in souveräner Freiheit hat Gott Einzelne auserwählt, dass sie zu ihm gehören sollten. Gott erwählte ganz bestimmte Menschen als seine Kinder zur Rettung zum ewigen Leben. Wie hat es Jesus denn gesagt in Johannes 6, Vers 44? Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und einige Verse vorher in Johannes 6, Vers 37 sagt unser Herr, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Gott selbst ist der Urheber. Er ist der Auslöser. Und nur diejenigen, die der Vater dem Sohn gibt, sind diejenigen, die zu dem Sohn kommen. Und wenn wir das hören, dann stockt uns der Atem. Und wir finden plötzlich viele andere Passagen in der Bibel, die genau in dieses Horn hineinstoßen. Und Paulus beschreibt das, wie gesagt, als Loblied. Er jubelt darüber. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, darf er wissen, Gott hat mich erwählt. Überlegen Sie mal, was das für Sie heißt. Noch vor der Erschaffung der Welt hat der Herr Sie gesehen schon. Er wusste, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer bestimmten Mutter mit einer bestimmten Haarfarbe geboren werden würden. Er wählte Sie zum ewigen Leben. Er legte fest, dass Sie eines Tages sein Kind werden und für ihn leben würden. Können Sie sich eine größere Würde vorstellen? Paulus sagt, wenn du zu Jesus gehörst, und er schreibt es gleich ins erste Kapitel rein des Epheserbriefes, dann gilt das für dich. Du gehörst deshalb zu ihm, du hast dich deshalb bekehrt, du wurdest deshalb Christ, weil der allmächtige Gott in seiner Gnade dich souverän erwählt und dazu bestimmt hat. Und dann hat er dich auch begnadigt. Er hat aus der Ewigkeit heraus seine Hand dir entgegengestreckt. Und hat dich zu sich gezogen und hat dich festgehalten und wird dich festhalten bis zum Ziel. Die besondere Reichweite der Gnade erwählt und erhält bis zum Ziel. So sagt es Paulus in Römer 8. die er vorherbestimmt hat, die hat er auch herrlich gemacht. Und Paulus kann jetzt schon sagen, herrlich gemacht in der Vergangenheit, obwohl das ja erst in der Zukunft liegt, die Verherrlichung, weil er weiß, es kommt so gewiss, lesen Sie es nach in Römer 8, 29, 30, es kommt so gewiss, dass ich schon in der Vergangenheitsform davon reden darf. Und wir fragen, warum macht Gott das? Wir fragen zum Schluss nochmal Paulus, weißt du, warum Gott so handelt? Und schauen Sie bitte noch einmal hin, was Paulus hier in Epheser 1 sagt. Und das ist ja nicht nur die Privatmeinung des Paulus, das ist ja Gottes unfehlbares Wort. Er sagt, Vers 5, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Verstehen Sie? Auf Deutsch, weil er es so wollte. Reicht Ihnen das? Das ist Gott als Begründung offensichtlich völlig ausreichend. Und darunter müssen wir uns beugen. Wissen Sie, wir maßen uns Gott gegenüber oft so ein Recht an, das uns nicht zusteht. Als müsste der allmächtige Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erden uns seine Gründe und seine Kriterien transparent und für uns einsichtig vorlegen, wie er handelt. Sodass wir es mit unserem begrenzten Hirn verstehen können. Unvorstellbar, Gott hat das nicht nötig. Aber Gott macht eines deutlich. Dieses Wohlgefallen, das ihn bei seinem Erwählen leitet, das ist keine kalte Willkür. Das ist nicht ein Allah, bei dem am Ende das große Kismet steht, Schicksal. Entweder hast du Glück gehabt oder Pech gehabt. Sondern sehen Sie, wie Paulus das hier näher bestimmt. Er sagt in Vers 4 extra, in seiner Liebe hat Gott uns dazu vorherbestimmt. Also was Gott in seinem Erwählungshandeln leitet, ist nicht einfach kalte Willkür, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sondern es ist seine Liebe, mit der er nach ihnen gegriffen hat. Und natürlich schießt uns die Frage ins Herz, wie passt Gottes Liebe dazu, dass er die einen nach seinem Wohlgefallen erwählt und andere nicht. Und auf diese Frage gibt uns die Heilige Schrift schlichtweg keine Antwort. Sie sagt nur, derjenige, der verloren geht, geht schuldhaft verloren aufgrund seines Unglaubens. Das sagt uns die Bibel und das ist wahr. Und das hat uns zu reichen. Aber wir denken oft, ja, Gottes Gnade, das ist ja eigentlich naheliegend, das ist selbstverständlich. Und Gottes Gerechtigkeit, die erschreckt uns. Ist das nicht seltsam? Wir haben uns so an diesen Gedanken der Gnade gewöhnt, dass wir das, boah, eigentlich, na gut, wir haben es nicht verdient, wir wissen das, aber dass Gott uns gnädig ist, das können wir irgendwie nachvollziehen. Aber wenn Gott gerecht ist? Und wissen Sie, wir sollten uns vorsehen, von Gott Gerechtigkeit zu fordern. Das wird uns sehr schlecht bekommen. Denn wenn Gott Gerechtigkeit walten ließe über meinem und deinem Leben, dann gäbe es für uns nur die ewige Verlorenheit. Der heilige Gott kann nicht ungerecht sein. Bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Eins von beiden. Gerechtigkeit oder Gnade. Und darum ist die einzig angemessene Haltung, mit der wir uns dem heiligen Gott nähern dürfen, das Bitten um Erbarmen. Und mich erinnert das immer an ein Lied, das Sie vielleicht schon mal gehört haben aus der Barockzeit, dass diese Haltung, die für uns angemessen ist, ganz hervorragend auf den Punkt bringt. Da betet dieser Liederdichter, nun pack mich, alten Hund, beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich, Sündenlümmel, in deinen Gnadenhimmel. Das ist die einzig angemessene Haltung, mit der wir dem heiligen Gott begegnen dürfen. Und bring mich, Sündenlümmel, in deinen Gnadenhimmel. Und wenn Sie sich vor Gott nicht als Sündenlümmel bekennen können, dann sind Sie noch kein Christ. Das macht die Heilige Schrift in der Tat klar. Dass nur der Christi Gnade empfängt, der sich vor ihm als ein hoffnungslos verlorener Sündenlümmel beugt. Und überlegen Sie mal, und dann sagt Gott diesem Sündenlümmel, du, darum habe ich dich zu mir gezogen, darum durftest du zur Bekehrung finden, weil ich in meiner Liebe es so wollte. Und das sagt er über dein Leben. Jeder Christ, jeder Verlorene, der gerettet wird, ist ein Beweis und ein leuchtendes Beispiel für die Liebe und diese unfassbare Reichweite der Gnade unseres Herrn. So herrlich ist diese Gnade. Dazu ist sie fähig. Was für eine Reichweite. Die Gnade erwählt vor Grundlegung der Welt und sie erhält uns bis zum Ziel. Und lassen Sie uns das am Ende festhalten. Paulus breitet diese Wahrheit nur vor Christen aus in seinen Briefen. Er verkündigt diese Wahrheit nicht in der evangelistischen Situation. Das habe ich dann bei Martin Lloyd-Jones auch wiedergefunden, als ich seine Predigten analysierte. Das ist eine Lehre, die die Christen kennen müssen. Weil die Nichtchristen sie ohnehin nicht verstehen. Nun gut, verstehen tun wir sie auch nicht vollends, aber wir können in dieses Geheimnis hineingeführt werden durch den Heiligen Geist. Aber der Nichtchrist soll eben gerade nicht grübeln, bin ich nun erwählt oder bin ich nicht erwählt. Das wäre völlig gegen die biblische Vorgehensweise. Sondern was gilt dem Nichtchristen? Dem Nichtchristen gilt immer die Aufforderung zur Umkehr. Der Herr ruft dich, glaube, kehre um. Kommt her zu mir alle, sagt Christus, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, das heißt, ich will euch retten. Ich will euch Friede geben. Und so haben wir zu verkündigen. So haben wir nicht die Leute zum Grübeln darüber zu bringen, ob sie erwählt seien oder nicht, sondern wir haben gesagt, der Herr ruft alle, er ruft dich. Und er fordert dich auf, kehre um, glaube ihm. Und es gibt kein Beispiel in der ganzen Bibel, wo ein Bekehrungswilliger zu Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, Herr, vergib mir meine Schuld. Und der Herr ihm dann gesagt hätte, tut mir leid, du bist leider nicht erwählt. Diesen Fall gibt es nicht. Und diesen Fall wird es auch nicht geben. Sondern der Herr sagt, komm. Und wer sich als Sündenblümmel bekennt und kommt, der erfährt, der Herr nimmt mich an. Und unsere Glaubensväter haben dafür dieses wunderbare Bild gefunden von der Tür, vor der man steht, und außen steht dann über den Türrahmen dieses Wort von Jesus, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und der Sünder beugt sich und er greift zu und er geht durch die Tür hindurch und er dreht sich um und sieht dann von innen über dem Türrahmen geschrieben, was in Epheser 1 steht. Du warst erwählt vor Grundlegung der Welt. Was für eine Gnade. Diese Gnade hat eine besondere Kraft. Sie entlarvt und errettet. Und diese Gnade hat zweitens eine besondere Reichweite. Sie erwählt und erhält bis zum Ziel. Und liebe Geschwister, wenn wir das ernst nehmen, diese Gnade, dann bewirkt das für unser Leben und für unseren Dienst das, was wir in der Theologie eine radikale Theozentrik nennen, also dass Gott im Mittelpunkt steht, dass wir in unserem Denken viel stärker von Gott ausgehen, dass wir nicht fragen, ja, wie könnte der Mensch dieses oder jenes empfinden und welche Möglichkeiten bestehen denn bei Menschen, sondern die Lehre der Gnade, sola gratia, konzentriert uns auf den heiligen Gott, lässt uns staunen über seine Größe, Macht und Liebe und macht uns auch deutlich, wie abhängig wir von ihm sind. Und das wird uns davor bewahren, in der Evangelisation etwa allzu pragmatisch vorzugehen, weil wir wissen, Gott allein kann Menschen durch seine Gnade erretten. Und deswegen müssen wir Gottes Wort folgen, auch in der Art und Weise, wie wir evangelisieren. Ich habe das versucht, ein wenig anzuwenden, was ich hier sage, in dem Buch Evangelisation in der Postmoderne. Und Gott sagt, es gibt nur einen Weg, auf dem die Gnade arbeitet. Und Sündenlümmel, tote Sündenlümmel zu Gottes Kindern ruft und zur Bekehrung führt. Und das ist das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi, schreibt Paulus in Römer 10. Allein die Wahrheit Gottes, wie sie uns als biblische Lehre in der Heiligen Schrift offenbart ist, allein diese Wahrheit Gottes, diese Wahrheit des Evangeliums hat die Kraft, Menschen zu bekehren. Nichts und niemand sonst. Und darum, wenn wir das, was die Heilige Schrift über die Gnade lehrt, ernst nehmen, dann werden wir das in unserer Evangelisation, dann werden wir uns das im Gemeindebau gesagt sein lassen. Dann wird uns das vor etlichen pragmatischen Irrwegen, wie sie etwa bei Willow Creek oder Saddleback und jetzt nochmal zugespitzt in der Emergent Church uns begegnen, wird uns das davor schützen. Dann werden wir all diese menschengemachten Modelle mit dem Licht von Gottes Gnade durchleuchten und werden sehen, allein dort, wo Gottes Wort und Gottes Wahrheit im Mittelpunkt steht, dort kommt Gott zu seinem Ziel. Dort gibt es echte Bekehrung und wahrhaft neues Leben. Und so soll dieser Blick auf die Gnade heute Morgen uns dankbar machen, dankbar und demütig. Dass wir wissen dürfen, wir verdanken alles dem Herrn. Er hat uns gerufen und er hat uns bis zu diesem Tag geführt. Und es soll uns nicht nur dankbar machen, sondern auch demütig. Wir sind völlig von ihm abhängig. Wir sind ganz und gar in seiner Hand. Aber wissen Sie, und das sei der letzte Gedanke für heute Vormittag, in dieser Wahrheit von der Gnade, da steckt auch ein immenser Trost. Darin steckt eine so tiefe Geborgenheit, weil Gott sagt, du bist geborgen in meiner Gnade und ich halte dich fest. Und Spurgeon hat das immer wieder gerühmt und besungen, in seinen Predigten geradezu besungen, diese Gnade. Und mit ihm schließe ich jetzt. Ah, die Gnadenbrücke wird dein Gewicht tragen, Bruder. Tausende großer Sünder sind über die Brücke gegangen, Jahrzehntausende haben sie überschritten. Ich kann ihre Fußtritte hören, wie sie jetzt die großen Bogen der Brücke des Heils überqueren. Seit dem Tag, an dem Jesus in seine Herrlichkeit einging, kommen sie. Und noch nie ist ein Stein geborsten in dieser mächtigen Brücke. Manche waren die größten der Sünder. Und einige kamen am allerletzten Tag ihres Lebens. Aber die Brücke hat nie unter ihrem Gewicht nachgegeben. Ich werde mit ihnen gehen. Im Vertrauen auf dieselbe Tragkraft der Brücke. Die Brücke der Gnade wird mich und dich hinübertragen, genauso wie sie jene getragen hat. Und darüber lasst uns froh sein und niemals aufhören, unserem Herrn zu danken und ihn dafür zu loben. Wir beten. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater, wir stehen vor dir als unserem Herrn und König, als unserem Schöpfer und auch als dem, der uns erlöst hat, in seinem lieben Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir dafür, allmächtiger Gott, dass du in deiner Offenbarung, in der Heiligen Schrift uns deine Gnade so groß werden lässt. Du demütigst uns damit, Herr. Du entlarvst uns und wir wissen, dass wir Sündenlümmel waren und dass wir noch heute schnurstracks auf dem Weg zur Hölle wären, wenn du uns nicht herausgerissen hättest. Aber du hast es getan. Und Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du die Strafe für uns getragen hast, dass du das objektive Werk der Gnade vollbracht hast durch deinen Sühnetod am Kreuz. Und dass wir jetzt ganz getrost und gewiss dem Ziel entgegengehen dürfen. Lass uns treu sein, Herr. Und lass uns die Zeit, die du uns noch gibst, nutzen, um deine Gnade zu loben und um Menschen hineinzurufen in dein Reich. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen.